Und heute ist dann dran, na, irgendwie, da kommt's, geprägt vom Evangelium. Und wir lesen dazu einen Abschnitt aus dem 4. Kapitel. Nach einer neueren Übersetzung. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet, oder in anderen Übersetzungen heißt es, dass ihr alle verbotenen sexuellen Beziehungen meidet oder unterlasst. Jeder von euch muss lernen, Herr seiner Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Denn dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Das erinnert ein bisschen an die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Also gemeint ist hier um die Lebensgestaltung und Lebensunterhalt, wie es dann hier auch heißt, und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten, und ihr werdet niemanden zur Last fallen. Drei Schritte möchte ich gern mit euch gehen bei diesem Bibelwort, von dem vielleicht manche denken, ach, wäre auch nett gewesen, heute im Bett liegen zu bleiben. Was heißt eigentlich dieser Begriff, der hier öfters vorkommt, nicht nur hier, sondern ja auch sonst in der Heiligen Schrift, nämlich heilig? Was ist das eigentlich? Im Kapitel 1 werden gleich die Heiligen begrüßt in Thessalonich. Auch sonst tut Paulus das. Gott sagt, wie es hier steht, ihr sollt heilig sein. Und wir benutzen diesen Begriff bei uns ja auch manchmal noch in unserer Umgangssprache. Öfters eher, glaube ich, eher mit einer negativen Grundhaltung. Heilig, was ist das? Und das ist für Paulus ganz wichtig, und er beleuchtet das dann an zwei Lebensfeldern. Nämlich einmal ein bisschen ausführlicher hier, ein bisschen pointierter, dieses Lebensfeld Beziehungen. Und dann nicht ganz so ausführlich, nur mit einem knappen Satz, eher das Lebensfeld Arbeit. Die Gemeinde in Thessaloniki ist ja eine kleine Gruppe, vielleicht ein großer Hauskreis oder irgendwie sowas. Weiß nicht, ob das viel mehr sind zu diesem Zeitpunkt zumindest, mitten in einer heidnischen Großstadt. Und was sind das? Das sind Menschen, deren Leben komplett umgekrempelt wurde durch das, was sie erlebt haben und gehört haben vom Evangelium. Was sie eben auch ja wirklich erlebt haben mit dem auferstandenen Herrn und der Kraft des Heiligen Geistes. Das betont Paulus gleich im ersten Kapitel. Ich bin nicht zu euch gekommen, einfach nur, indem ich nett gepredigt habe, sondern es ist etwas passiert, es ist etwas geschehen. Gott hat etwas bewirkt. Sie sind mit Jesus in Berührung gekommen. Und das hat für viele, die da sind, vieles verändert. Und jetzt fragen sie, wie das geht, zu Jesus zu gehören. Das ist ja nicht, das ist Ihnen auch klar, es geht nicht nur darum, über die Haustür ein Schild zu machen, ich bin jetzt ein Jesusmensch, sondern das will irgendwie sichtbar werden, Gestalt finden im Leben. Das ist klar, wenn man zu diesem Jesus gehört und sich von diesem Jesus leiten und führen lässt und von Gott erlöst ist. Aber vergessen wir nicht, dass die meisten dieser Menschen hier sind ja Leute, die aus ganz anderen religiösen und ideologischen Verhältnissen kommen. Die haben noch nie was von Christen und Jesus gehört und von dem, was dazugehört. Das ist alles neu, das ist ja bei uns nicht. Wir wachsen ja oder sind zumindest aufgewachsen in einem Umfeld, in dem irgendwie noch so christliche Ideen eine Rolle spielen. Aber stellt euch mal vor, in einer Gesellschaft, wo das, was Christentum und Evangelium ausmacht, völlig fremd ist. So als würde man auf den Mars fliegen und hätte da irgendwie mit einmal völlig andere Strukturen und eine Gesellschaft. Was heißt denn das denn nun eigentlich, Christ zu sein? Und darum schreibt Paulus ja seine Briefe, auch diesen hier. Und in diesen Briefen kommen ganz häufig verschiedene Lebensfragen vor, weil die Christen das beschäftigt hat. Wie lebe ich als Christ? So ein bisschen diese Frage, was darf ich denn als Christ? Oder auch negativ gestellt, was darf ich denn eigentlich nicht? Wie sieht christliches Leben aus? Es kommt gar nicht so häufig vor, solche Fragen, die uns manchmal beschäftigen. Wie ist das mit der Bibel und was muss ich daran denn ernst nehmen und was nicht? Und wer ist denn Gott und wie kann ich Dreieinigkeit verstehen und so? Das ist noch nicht so richtig das Spannende, was die Leute damals bewegt hat. Sondern was für einen Unterschied macht es denn nun, wenn ich es mit dem christlichen Glauben zu tun habe, ein Jesus-Nachfolger bin oder nicht? Was ist das für ein Unterschied? Und deshalb ist zum Beispiel der erste Thessalonicherbrief so wertvoll, wenn man sich mit dieser Frage vielleicht auch neu wieder beschäftigen möchte. Was heißt das eigentlich, Christ oder Christin zu sein? Und es lohnt sich dann, diesen Brief zu lesen. Was für einen Unterschied macht es, wenn ich mich auf Gott einlasse oder einlassen würde? Und nun denkt mal an eure Nachbarn oder Familienmitglieder. Wo ist der Unterschied? Ist der Unterschied nur, dass ich sage, Jesus ist mein Herr? Ihr Lieben, das ist zu wenig. Das Bekenntnis alleine ist ein leeres Bekenntnis, wenn es nicht sich im Leben äußert. Was heißt das ganz konkret für meinen Alltag? Und ich glaube, das sind Fragen, die uns bewusst oder unbewusst durchaus immer auch wieder beschäftigen müssen. Das sind wichtige Fragen. Hier nimmt Paulus an dieser Stelle, was wir jetzt gelesen haben, zwei Aspekte heraus, aber es gibt natürlich unglaublich viel mehr und wir haben eben schon so in diesem kleinen offenen Gespräch gemerkt, dass es da ganz viel gibt. Wie ist das mit Kirche und Öffentlichkeit, mit dem Verhalten der kirchlichen Menschen. Wie ist das mit Krieg und Gewalt und. Also Themen gibt es zuhauf, da würden wir nicht sprachlos werden dabei. Es sind wichtige Fragen. Vielleicht kommen Sie hier jetzt in den biblischen Texten, aber manchmal auch in einer Sprache und in Formulierungen vor, die uns nicht immer so ganz einleuchtend sind. Und die uns unter Umständen vielleicht sogar auf eine falsche Spur führen. Vielleicht auch diese Frage zum Einstieg des Gottesdienstes. Was darf ein Christ? Ich will gleich das Ende vorwegnehmen. Das wird am Ende nochmal stehen, dieser Satz. Paulus würde sagen, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht? Diese Frage ist ganz falsch gestellt. Darum geht's überhaupt nicht. Die Frage muss vielmehr lauten, wie kann ich so leben, dass ich dem, dem ich gehöre, Ehre mache? Wie kann ich so leben, dass ich dem, dem ich gehöre, Ehre mache? Denn, Korintherbrief, sagt Paulus zum Beispiel, du gehörst doch gar nicht mehr dir selbst. Du gehörst einem anderen Herrn. Oder in dem Zusammenhang dann auch, das, was wir sind und das, was wir haben, zum Beispiel unser Leib, ist doch nicht mehr längst nicht mehr unser alleiniges Eigentum, sondern auch der gehört meinem Herrn, unserem Herrn. Und Paulus kann dann sogar sagen, der Leib ist ein Tempel, in dem und mit dem und an dem Gott angebetet wird. Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören Jesus. Und dafür hat er einen großen Preis bezahlt, mit seinem teuren Blut erkauft. Und darum ist die Frage nicht, was darf ich nicht, sondern wie gebe ich Jesus mit all meinen Lebensbezügen Ehre? Und das ist eine andere Frage. Das ist nämlich nicht die Frage nach der Leitplanke. Wie weit darf ich an den Rand fahren? Sondern das ist die Frage nach der Mitte. Wo ist der beste Weg? Und dafür gibt es eben unter anderem ein Wort, das so schrecklich nach festgelegter Kirchensprache klingt, so abstrakt. Aber was heißt das wirklich? Heilig. Dazu einige erste und wichtige Gedanken. Für Paulus ist das eine wichtige Kategorie, wenn er über das Leben von Christen nachdenkt. Paulus sagt hier in Vers 3 und Vers 7, es ist Gottes Wille, dass ihr heilig seid. Gott hat uns berufen zu einem Leben in Heiligkeit. Also was heißt das? Das möchte ich jetzt ein bisschen angucken und in Strichen nur versuchen, in unsere Sprache zu übersetzen. Das können wirklich nur Striche sein. Alle Fragen nach Lebensgestaltung sind in der Regel so umfangreich, dass das nicht mit einer Predigt erledigt sein könnte. Wir sehen hier ja, dass es für Paulus dann auch um sehr konkrete und relevante Themen geht. Hier jetzt, in diesem Abschnitt, geht es um Sexualität, um Beziehungen, um die Arbeit, ums Arbeitsleben, um unseren Beruf, würden wir heute sagen, oder unseren Job. Also um Dinge, die für uns Menschen eminent wichtig und elementar sind. Um diese Dinge und diese Lebensfelder kommt niemand herum und will ja auch niemand herumkommen. Die gehören ganz elementar zu unserem Leben dazu. Der Bereich Sexualität, Beziehungen und Arbeit, Lebensgestaltung, wie immer das dann eben auch aussehen mag. Und Paulus nimmt diese beiden Bereiche heraus, sicherlich auch, weil sie in Thessaloniki eine Rolle spielen, und verknüpft das mit der Idee, wie kann das darin da aussehen, Gott die Ehre zu geben, einem heiligen Leben. Und mein Wunsch, meine Hoffnung und mein Gebet für diese Predigt ist, dass, wenn du das jetzt hörst von heilig, einem heiligen Leben, dass das für dich einen guten Klang hat oder einen guten Klang bekommt. Es ist schon 40 Jahre her, da war ich so mal als junger Mensch mit einem in einem Missionswerk, habe ich da so 3 Monate mitgearbeitet, hier in Deutschland, Jugendmission. Und ich erinnere mich bis heute, wir waren an einem Ort im Schwarzwald und hatten da unsere Veranstaltungen. Und dann saß ich nach dieser Veranstaltung mit einer jungen Frau zusammen, wird etwa mein Alter damals gewesen sein. Und sie sagte, ach, das finde ich ja spannend hier, was ihr so macht. Und das ist ja auch irgendwie gut. Aber wenn ich jetzt Christ werde, so sagte sie fast wörtlich, wenn ich jetzt Christ werde, dann darf ich ja nichts mehr. Das war ihr Bild. Also mein Alter damals so, Ende, noch nicht keine 20. Wenn ich jetzt Christ werde, dann darf ich ja nichts mehr. Ich weiß nicht, wo sie das her hatte. Aber es hat mich bestürzt. Ist das das Bild, das wir Menschen gegenüber abgeben, in dieser, mit denen wir zusammenleben? Christsein hat ganz stark mit der Frage zu tun, was darfst du nicht? Und das ist eingeschränkt. Und das hat sie dann auch noch gesagt, die junge Frau, da habe ich keine Lust zu. Und ich muss gestehen, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich berechtigt. Das will ich nicht. Ich will nur was vom Leben erleben. Aber im Christsein geht das nicht. Also, ich hoffe, wenn wir über das Nachdenken heilig, heilig leben, ein geheiligtes Leben führen, dass in uns nicht solche Beklemmungen groß werden, sondern dass wir geradezu aufatmen, dass wir geradezu sagen, wie wunderbar, es geht hier um die Mitte, um den guten Weg für ein Leben. Dass wir quasi aufspringen und sagen, Halleluja. Dass da etwas aufleuchtet, was erstrebenswert ist. Denn das, wonach du dich sehnst in deinen Beziehungen, in deinem Arbeitsleben, das könnte man vielleicht genau so beschreiben, dass es eigentlich die Sehnsucht ist nach einem geheiligten, nach einem heiligen, nach einem heilen Leben. Also was heißt heilig? Wie könnte man es mit unseren Worten heute beschreiben? Ein Aspekt, auf den ich heute Wert legen möchte, ist, heilig bedeutet, dass etwas aufs Engste mit Gott verbunden ist. Dass etwas aufs Engste mit Gott verbunden ist. Der Begriff kommt in der Bibel oft vor. Man könnte vielleicht auch sagen, wenn der Begriff heilig vorkommt, dann geht es immer um etwas Besonderes, um etwas Herausgerufenes, um etwas besonders in den Blick genommenes. In der Alltagssprache sagen wir manchmal noch, das ist mir heilig. Und so wie wir das gebrauchen, ist das auch gar nicht ganz verkehrt. Wir meinen ja damit, das ist mir besonders wichtig. Manchmal haben Menschen früher gesagt, vielleicht sagen das manche von euch auch, der Sonntag ist mir heilig. Oder die Familie ist mir heilig. Oder mein Hobby oder mein Garten oder was auch immer. Und immer meinen wir damit, das ist für mich etwas Besonderes, auf den ich einen ganz besonderen Blick habe und dem ich einen ganz besonderen Platz und Stellenwert einräume. Wie gesagt, das geht, glaube ich, schon in eine ganz gute Richtung. In der Bibel meint es aber eben noch mehr. Etwas oder jemand ist mir wichtig, besonders weil Gott es für sich extra nimmt. Heilig heißt, Gott schaut etwas oder jemanden an und sagt, das oder du bist mir wichtig. Und darum heilig. Heilig nicht, weil das an sich einen besonderen Wert hätte, sondern weil Gott das so anguckt oder den so anguckt. Es gibt darum im christlichen Sinne keine heiligen Gegenstände oder keine heiligen Orte, in diesem Sinne nicht, die in denen an sich irgendwas drinsteckt, eine Qualität, sondern heilig ist etwas, weil Gott das so anguckt und vor sich stellt und damit was anfängt oder eben mit Menschen. Weil Gott mit Menschen etwas Besonderes vorhat. Heilig ist also besonders, weil es ganz eng mit Gott verbunden ist. Und mach dir das einfach nochmal klar. Du bist heilig, weil Gott sich ganz eng mit dir verbunden hat. Nicht umgekehrt. Was ist das für eine Qualität? Was ist das für ein Vorrecht, für eine Würdigung? Ist das nicht toll? Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Im Alten Testament ist es zum Beispiel so, dass Gott sich Israel, also das Volk Israel, aussucht und sagt, ihr seid mein Volk und deshalb seid ihr heilig. Nicht umgekehrt. Weil ihr heilig seid, mache ich euch zu meinem Volk. Ihr seid mein Volk und deshalb seid ihr heilig. Deshalb wird es heilig genannt. Und Gott sucht sich dieses Volk aus einem ganz besonderen Grund aus, weil er sagt, dieses Volk soll so nah an mir dran sein, so eng mit mir verbunden sein, es soll so stark von mir und meiner Liebe geprägt sein, dass ich im Grunde mein Charakter, meine Liebe, meine Gerechtigkeit, meine Barmherzigkeit, meine Gnade, dass sie sich auf dieses Volk überträgt, dass es sozusagen abfärbt auf diese Leute. Noch einmal die Erinnerung an die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Gemeint ist hier, weil wir so sehr geliebt sind, darum kann diese Liebe alle unsere Lebensbereiche durchdringen und einfärben. Was ich bin durch Gott, Gott sagt, was ich bin, soll durch diese Leute, also im Alten Testament, das Volk Israel soll durch diese Leute in die ganze Welt ausstrahlen. Dieses Volk ist quasi Gottes Fuß in der Tür dieser Welt, in der er dafür sorgen will, dass es darin liebevoll, gerecht und barmherzig zugeht. An diesem Volk soll man sozusagen ablesen können, wenn man auf es schaut, soll man etwas erfahren können darüber, wie Gott ist. Das ist die Idee hinter heilig. Vielleicht mal ein kleines Beispiel noch dazu. Stell dir mal vor, du bist mit jemandem im Gespräch und dein Gegenüber erzählt dir von einer Person, die du selber nicht kennst. Aber dieses Gegenüber erzählt dir von diesem Menschen in einer sehr bunten und lebhaften und freundlichen Weise. Und du denkst, das ist ja interessant. Diesen Menschen, von dem erzählt wird, den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Und was machst du als moderner Mensch des 21. Jahrhunderts? Du bist angekommen im 21. Jahrhundert. Googeln. Und ich vermute mal, die meisten von euch haben das auch schon gemacht. Googeln öffnen und den Namen eingeben und gucken, was gibt denn das Netz so her? Vielleicht ist der Mensch irgendwie bei Facebook, Instagram, TikTok und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Und wenn man sich das dann so anguckt, dann kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck. Findet ein paar äußere Infos und es tut sich von meinem inneren Auge so ein Profil auf. Und du bekommst so eine gewisse Idee zu dieser Person. Was macht diese Person? Wie sieht sie aus? Was liked sie? Was kommentiert sie? Also, es geht darum, eine Idee von diesem Menschen zu bekommen, den man ja noch gar nicht kennt. Und vielleicht ist das so ein bisschen was von Heiligsein. Gottes Volk lässt etwas von Gottes Wesen sichtbar werden. Wenn man dieses Volk anguckt, dann soll man eine Idee davon bekommen, wie groß, wie gut, wie gerecht, wie barmherzig Gott ist. Das meint heilig. Im Neuen Testament wird das übertragen auf die Christen, die Gemeinde, die Kirche. Auf die Menschen, die mit Jesus in Kontakt kommen und bei denen es anfängt, dass ihr Leben dadurch umgekrempelt wird. Auf den Kopf gestellt wird manchmal, weil die Idee ist, dass diese enge Bindung, diese Gottesbeziehung, dass sie anfängt uns so zu prägen, dass auch in unserem Leben Menschen auf einmal etwas von Gott spüren und erfahren. Wir werden dann etwas, das jedem und jeder von uns im Grunde genommen offen steht, nämlich zu einer Art Werbetafel für Gottes Charakter. Und dafür braucht es eine kontinuierliche, enge Beziehung und Nähe zu Gott. Heilig sein heißt, so geprägt werden von Gott und seiner Liebe, dass das ausstrahlt durch mich hindurch in mein Umfeld. Und jetzt kommt die Frage, die uns so viel Sorgen macht. Wie geht das? Wie kann ich mich so prägen lassen von Gott und seiner Liebe? Das Traurige ist, dass man an dieser Stelle auf der Fahrbahn schon falsch abbiegen kann. Man könnte sagen, okay, wenn jetzt also Gottes Liebe mein Leben so prägen soll, dann heißt das, ich kann nur noch in die Kirche gehen, den ganzen Tag nur noch Bibel lesen, mich nur noch mit anderen Christen treffen, mich von allem weltlichen Zeugs fernhalten, mich mit nichts anderem beschäftigen als mit christlichen Inhalten, christlicher Literatur, christlichen Liedern. Das hat auch was mit Liebe zu tun, ich danke dir. Oh, sogar Saft und kein Wasser. Das hat auch was mit diesem Beispiel vom Anfang zu tun, dieser jungen Frau. Die hat nämlich gedacht, also wenn ich Christ werde, dann kommt der Rest des Lebens nicht mehr vor. Dann geht es nur noch immer um Gott und sonst irgendwie so ein Zeugs. Also an dieser Stelle kann man falsch abbiegen. Irgend sowas, nur noch Gott und Gemeinde und Jesus irgendwie. Und dann bekommt christliches Leben etwas unglaublich Zwanghaftes. Und dann kommt manchmal auch noch die Angst dazu, ich kenne sie aus meiner eigenen Glaubensgeschichte, nämlich die Frage, bin ich denn jetzt eigentlich heilig genug? Oder nicht? Müsste ich nicht heiliger sein? Und wenn man in solche Gedanken reinkommt, dann hat man schon fast verloren. Dann hat man nämlich das Wesentlichste übersehen, wovon Paulus hier spricht. Paulus sagt in unserem Bibelwort, ihr seid berufen zu einem Leben in Heiligkeit. Mit anderen Worten, das ist etwas, was du dir selbst gar nicht organisieren kannst. Heilig zu sein ist gar nichts, was du dir selbst aussuchen könntest, was du in dir selbst bewirken kannst, sondern es ist etwas, was von außen kommt, berufen halt. Wie so eine Berufungsurkunde. Weiß nicht, Beamte kriegen so eine Urkunde, ne? So, dann, genau. Bitte? Ernennungsurkunde. Und mit der Überreichung der Urkunde ist man dann Inspektor oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was du so bist. Bitte?
Zöllner.
Ah, es ist im Neuen Testament ja fast ein Qualitätsmerkmal. Also, ihr seid berufen. Gott hat euch eine Urkunde ausgestellt. Eine Ernennung. Also es ist sowas wie ein Titel. Das wird dir zugesprochen. Gott sieht in dir dieses Potenzial, ihn zu repräsentieren. Man könnte sagen, du bist Gott so wichtig, du bist ihm so heilig, dass er dich in seiner Heiligkeitscrew an Bord haben will. Dass er dir alles dafür geben will, was du brauchst. Dass er der ist, der durch dich durchscheinen und strahlen will. Und dass du das gar nicht initiieren und groß machen kannst. Heilig zu leben und heilig zu sein ist nicht einfach ein frommes Ideal, sondern zuallererst mal ein Anfang, ein Geschenk, etwas, was dir zugesprochen und gegeben wird und was dann in der Folge eben aus dieser engen Beziehung zu Gott unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln immer stärker prägen und beeinflussen wird. Deswegen ist dann hier auch die Rede davon, dass Paulus sagt, mach darin weiter Fortschritte. Das heißt jetzt nicht, so eine Art christlichen Leistungssport zu betreiben und zu sagen, wie kann ich noch besser, also noch höher, noch schneller, noch weiter kommen. Sondern im Grunde genommen heißt das einfach, wie kann ich mich in meinem Leben noch mehr dieser Liebe Gottes aussetzen. Kann sie erstmal mich noch mehr erreichen und prägen. Nicht die anderen. Kann ich mich dafür öffnen, was Gott mir geben will? Diese Beziehung, die Gott uns anbietet, ist in diesem Sinn eine Einladung und eine Möglichkeit, sich selbst positiv beeinflussen zu lassen, sich lebensbejahend prägen zu lassen, so eng an Gott zu sein, dass diese lebensbejahende Haltung Gottes selbst seine Liebe anfängt, durch uns durch auszustrahlen. Und konkret heißt das dann in zwei Lebensbereichen, die wir uns jetzt anschauen, dass sich das eben auch auf diese Bereiche ausprägt und überträgt. Da ist dann das große Feld der Beziehungen. Und andererseits dieses andere große Feld unserer Arbeit. Und es ist kein Zufall, dass Paulus auch über diese beiden Sachen spricht. Ich habe uns mal ein Zitat, wenn es denn jetzt kommt, von Dorothee Sölle mitgebracht. Nein, das haben wir eben schon. Entschuldigung. Na, das ist nicht von Sölle. Ja, irgendwann kommt's. Na, es will jetzt nicht so richtig. Nee, das ist noch zu weit. Geh mal zurück, bis da so ein Zitat da kommt. Dorothee Sölle schreibt, irgendwie muss es mal kommen. Eigentlich da. Nee, ist egal. Also, hört einfach zu. Wenn wir über unsere Sexualität und unsere Arbeit sprechen, dann drücken wir die einfachsten, grundlegenden Lebensäußerungen unseres Erwachsenseins aus. Hier erleben wir Schmerz und Glück, Scheitern und Gelingen. Was uns im Bereich unserer Arbeit und unseren Beziehungen zustößt, bestimmt unser Leben mit Gott. Und das ist deshalb untrennbar mit unserem religiösen Leben verbunden. Wir leben das Mitschöpfersein aus in Arbeit und Liebe. Also, das ist jetzt nicht unsere Sprache, das merken wir. Ach, irgendwie, Entschuldigung, heute Morgen hat das noch gut geklappt, als ich so... okay, so, jetzt nochmal. Entschuldigung. Also, das ist nicht unsere Sprache jetzt. Wir würden das ganz anders ausdrücken. Aber Dorothee Sölle spricht hier vom Mitschöpfer sein, ganz zum Schluss, den letzten Satz hier. Und es meint genau dieses, glaube ich. Wir sind geprägt und wir werden geprägt von Gottes Kreativität und Liebe. Und die beiden Lebensfelder, in denen das am meisten zum Tragen kommt, sind in der Regel genau diese beiden, unsere Beziehungen und unsere Arbeit. Das sind die Orte, an denen sozusagen heiliges Leben den Unterschied macht und stattfindet. Das sind die Orte, an denen es einen Unterschied macht, ob ich mich von Gottes Liebe prägen lasse oder nicht. Für viele von uns ist Arbeit hoffentlich mehr als nur eine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen, sondern wichtiger Bestandteil unseres Alltagslebens. Einer, der ja eine ganz große Rolle spielt, also wenn es ums berufliches Leben geht sowieso, aber auch jetzt außerhalb von bezahltem Leben. Einer, der uns irgendwie prägt, und deshalb ist es wichtig zu fragen, wie prägt meine Beziehung zu Gott mich auf diesem großen Lebensfeld Arbeit? Zugleich gibt es ein Sehnen nach guten, nach tiefen, nach authentischen Beziehungen. Und wir merken, wie schwer uns das oft fällt. Irgendwie muss man das nochmal anders machen. Wenn wir das zusammenbringen, was wir jetzt über heilig gehört haben, mit diesen beiden Sehnsuchtspunkten, mit diesen beiden Lebensfeldern, Arbeit und Beziehungen, dann kann man es vielleicht so sagen. Wenn du dich nach echten, authentischen Beziehungen sehnst und nach einer sinnvollen Arbeit, nach einer Tätigkeit, die dir selber entspricht, die Gutes bewirkt, die dich zufrieden macht und gleichzeitig auch anderen zugutekommt, dann sehnst du dich letztlich nach einem Leben in Heiligkeit, nach einem heiligen Leben, oder die Alten haben es oft gesagt, nach Heiligung. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Und das entspricht auch gar nicht dem, wie wir normalerweise darüber sprechen. Aber wenn wir diese alte biblische Sprache darauf anwenden, dann meint es im Grunde genommen genau das und deckt das eben auch ab. Und das ist gleichzeitig die Antwort auf die Frage, wo das denn herkommen soll. Die Antwort auf die Frage, wo so eine Quelle für dieses Leben ist, nach der wir uns im Grunde genommen sehen. Und die Antwort ist, die Quelle ist genau diese Verbindung, die intime, enge, prägende Beziehung zu Gott und seiner Liebe, die er uns schenken will und sich dann in unserem Leben ausbreitet. Und heilige Beziehungen, was heißt das ein bisschen konkreter? Wie gesagt, Paulus spricht hier sicherlich auf irgendwelchen Erfahrungen, die irgendwie in Thessaloniki eine Rolle spielen. Er sagt hier, ich wiederhole nochmal drei Verse, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet, beziehungsweise in anderen Übersetzungen verbotene sexuelle Beziehungen meidet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. In unseren modernen Ohren klingt das, glaube ich, ein bisschen komisch, verbotene sexuelle Beziehungen. Im Griechischen steht hier das Wort Porneia und selbst die Nicht-Griechen hören sofort heraus, das ist Porn, also da stammt, ist verwandt, oder unser Wort Pornografie hat damit zu tun. Und dieses griechische Wort Porneia hat einen sehr weiten Bedeutungsspielraum. Es geht im Grunde genommen um das, von dem Paulus sagt, es gibt Beziehungen, die passen nicht zu diesem Leben, wenn es von Gott und seiner Liebe geprägt wird. Das ist ja in unserem modernen Kontext heute fast undenkbar, sowas zu sagen, sowas zu denken, darüber auch nachzudenken. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo alles möglich ist und wo dann immer der zweite Nachsatz kommt, das ist auch gut so. Ich selber bin froh, dass ich nicht mehr zu früheren Zeiten lebe. Ich hoffe, ihr auch. Die guten alten Zeiten waren, glaube ich, längst nicht immer so gut. Aber es gibt eben immer die beiden Seiten, nicht? Man kann alles kaputt und klein machen, indem man sich verkriecht in einem engen Schneckenhaus vor lauter Angst, Gott nicht gerecht zu werden. Und man kann gleichzeitig über alle Stränge schlagen, im sexuellen Bereich, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Und damit eben auch die Spur verlassen, in die Gott uns ruft, auf die Gott uns beruft. Es gibt Beziehungen, die passen nicht zu einem Leben mit Jesus. Nun fragt ihr, welche Beziehungen? Das werde ich jetzt nicht beantworten, weil das, glaube ich, nicht so einfach ist, das so zu beantworten. Ich glaube, es ist ganz gut zu beobachten, dass Paulus hier jetzt nicht irgendwie ein Verbot ausspricht, sagt, das und das dürft ihr nicht, haltet euch dran, fertig. Paulus erklärt eigentlich, was das Ziel und was der Wert dahinter ist. Und als ersten Punkt kann man in Vers 4 sagen, das Ziel, der Wert dahinter ist, zu lernen, auf heilsame, auf gute Art und Weise mit unserer Sexualität und unseren Beziehungen umgehen zu lernen. Und Hand aufs Herz, das ist, glaube ich, eine ziemlich aktuelle Frage. Und gleichzeitig merken wir, damals haben die das auch schon gehabt. Wir schlagen uns mit dieser Frage ganz schön rum. Und vielleicht, weiß ich nicht, ich kann mich ja nicht in Menschen von damals versetzen, vielleicht haben wir es heute auch da an der Stelle etwas schwerer als Menschen zu früheren Zeiten. Ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, dass ich einen positiven Umgang mit meiner Sexualität und meinen Wünschen aufbauen kann. Ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die sich durch unser Leben zieht in ganz verschiedenen Phasen und immer wieder neu gelernt und eingeübt werden muss. Aber nicht so nach dem Motto, hier hast du 5 Punkte, halte dich dran und dann ist alles gut, dann ist alles klar. So funktioniert das nicht. So funktioniert es mit unserem Leben nicht, so funktioniert es auch mit Gott nicht. Wie wir unserem Körper und den Bedürfnissen die Ehre erweisen können und mit ihnen Gott, das ist eine unglaublich spannende Frage. Und ich glaube, es gibt darauf keine einlinige Antwort. Wie kann das gelingen? Wie kann es aussehen, auf eine gute Art und Weise mit Sexualität umzugehen, sie zu kennen, ernst zu nehmen und andererseits, wie Paulus in Vers 5 schreibt, ihr im Grunde genommen nicht ausgeliefert zu sein, sondern zu gestalten, konstruktiv, positiv damit umzugehen. Was Paulus hier im Blick hat, ist die Frage, die wir uns heute auch noch stellen. Was ist ein gesunder Umgang mit unseren körperlichen und inneren Bedürfnissen? Also, eine konkrete Antwort hier von der Kanzel zu geben, ist schwierig. Da gilt es immer durchzubuchstabieren. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir es dann hinkriegen, das auch mal mit anderen zu tun und anderen mal zu fragen und nicht nur an irgendwie Google zu gucken oder sonst wie, sondern auch offen und ehrlich zu werden, wie das denn bei uns aussieht, was da ist oder was auch nicht da ist. Denn wir können uns manchmal, glaube ich, ganz schön selber in die Irre führen. Wir können uns manchmal ganz schön selber belügen, uns treiben lassen, weil das so angenehm ist. Es gibt so ein paar Schneisen in der Bibel. Und ich will die in kurzen Stichworten einfach nur mal sagen. Entscheidend wird sein zu entdecken, das, was wir sind als Menschen, ist uns ja von Gott gegeben. Das ist jetzt keine Bruchlandung der Schöpfung, sondern eine Glanztat Gottes. Gott hat uns auch als sexuelle Wesen geschaffen. Und an der Stelle stimmt es, das ist gut so. Hat er Gott selber gesagt. Alles war gut. Nun ist es nicht mehr gut, das wissen wir. Aber es ist Gottes Glanztat, dass wir solche Menschen sind, dass wir das haben und dass wir das können, dass wir das leben dürfen, von Säugling an bis zu unserem letzten Atemzug. Und es gibt so ein paar Grundlinien, die man entdecken kann. Die erste Grundlinie und erstes Stichwort dazu ist, ich darf dafür dankbar sein. Bist du dankbar für deine Sexualität? Es ist nicht mehr ganz einfach nach Eden, nach dem Paradies, weil so viel Verkehrtes auch passiert und auch in uns anrichtet oder angerichtet worden ist. Maren hat es eben nochmal so gesagt, diese Geschichten, diese Missbrauchsgeschichten sind ja fürchterlich. Sie zerstören Menschen. Und auch Christenmenschen sind darin als Menschen beteiligt, die anderen das antun und erleben das. Fürchterlich. Also es ist ja nicht mehr ganz einfach, damit umzugehen. Bin ich dazu gekommen, dass ich Gott sagen kann, danke? Vor ein paar Tagen sprach ich mit einem Ehepaar und die erzählten, wie sie sich so kennengelernt haben. Und so ein bisschen im höheren Alter schon. Und dann sagte der Mann, ja, dann ist mir diese Frau begegnet. Und da war ich so, also so eine tolle Frau. Also er meint auch äußerlich, ich passe doch gar nicht zu mir. Das kann doch, dass die mir Gott geschenkt sein soll. Das hat mich so ein bisschen verblüfft. Ich kann die Sprache jetzt nicht wiedergeben. Das hat mich so ein bisschen verblüfft, diese Ausdrucksweise von einem gestandenen Christenmenschen. Und ich habe gedacht, ja, genau so ist es doch. Da gucken wir eine Frau oder einen Mann an und sagen, boah, ist ja was Tolles. Danke Gott. Bin ich dafür dankbar? Das ist das Erste. Das Zweite, ich darf entdecken, das ist ein wesentlicher Teil meiner Existenz. Ich bin nicht Dirk und du bist nicht Fritz und Karin und sonst irgendwas ohne Sexualität. Das geht nicht. Wenn das weg wäre, wärst du das nicht. Das gehört zu dir und deinem Leben dazu. Es gab in der Christenheit, teilweise bis heute, immer noch so Strömungen, die meinen, das müsste man irgendwie ausblenden und wegschieben. Einer meiner Lehrer erzählte mal, als er dann verheiratet war und dann hatten er und seine Frau zwei Kinder gekriegt, dann kam so ein älterer Bruder zu ihm und hätte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, nun ist das ja auch erledigt. Also er meinte nicht das Kinderkriegen, sondern den Bereich der Sexualität überhaupt. Nun bist du durch und ist gut. Das ist natürlich unheimlich verquer und das macht ja alles kaputt, was menschliches Leben ausmacht. Es ist ein wesentlicher Teil meiner Existenz und wegschieben verneint geradezu das, was Gott mir gegeben hat und verneint Gottes Ehre und Würde. Dankbarkeit. Das Erkennen, es gehört wesentlich zu mir dazu. Und Linien, die wir in der Bibel dann auch finden, sind, dass Gott immer wieder auch sagt, eure Beziehungen müssen eindeutig sein. Sie müssen geklärt sein. Also so Halbheiten oder sowas. Und sie müssen öffentlich sein. Also öffentlich in dem Sinne, nicht so hintenrum und verborgen. Das sind Beziehungen, die Perspektive haben und eine Zukunft haben. Eindeutig, geklärt und öffentlich. Alles, was heimlich geschieht, wird im Neuen Testament immer sehr deutlich belegt mit, oh, da passiert etwas, was nicht in Ordnung ist. Was Paulus nicht sagt, ist, dass sowas wie Lust und Körperlichkeit irgendwie schlecht sei. Und dass das nicht zu suchen hat in einem heiligen Leben, davon ist überhaupt nicht die Rede. Und das würde auch gar nicht zu dem passen, was die Bibel sonst davon erzählt. Gerade im Alten Testament wird sehr deutlich, dass die Bibel und damit Gott eine totale positive Sicht auf Körperlichkeit hat. Übrigens, Gott wird Mensch. Nicht irgend so ein Geist, der über allem schwebt. Gott wird Mensch. Was heißt denn das? Sie ist integraler Bestandteil vom Menschsein. Wovor Paulus warnt, blind und ohne nachzudenken, jeder körperlichen Regung und jedem Bedürfnis nachzugeben. Ich glaube, letztendlich würde das nämlich bedeuten, dass wir uns ausliefern und etwas Herr sein lassen, was nur ein Teil von uns ist. Und damit machen wir auch andere klein. Damit machen wir uns klein. Kleiner als Gott uns selbst sieht. Wir sind doch viel mehr. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Was für eine großartige Würde. Was sieht Gott da in uns? Dass wir mit unserer Körperlichkeit gewürdigt sind, dass er darin wohnen kann. Unglaublich. Groß werde ich und groß bin ich, wenn ich mich dankbar meiner Sexualität freue und wenn ich lerne, sie so zu leben, dass Gott sich darüber auch freut. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Frage ist, mit der wir in allen Bereichen unseres Lebens, alle Bereiche unseres Lebens anschauen können. Gott, hast du Freude daran? Konkret hier, Gott, freust du dich über meinen Umgang mit meiner Sexualität? Gott, freust du dich über die Beziehungen, die ich lebe und wie ich sie lebe? Und von ihm können wir das richtig lernen, wie man Beziehung lebt. Denn Gott ist ja ein Beziehungsgott. Also in sich schon Dreieinigkeit, drei in sich. Gott weiß, wie das ist, Beziehung zu haben und zu leben. Und von ihm können wir es richtig lernen. Gott hat uns auf Beziehung hin angelegt, zu ihm und zu anderen. Und jetzt kürzer, entschuldigt, ich wusste, dass es heute länger wird, das zweite Lebensfeld, die Arbeit, wenn es denn irgendwie funktioniert. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es im Blick auf dieses Lebensfeld fast noch schwieriger ist, biblische Antworten zu finden vom richtigen Umgang mit der Arbeit als zu dem ersten Feld gerade. Wir leben heute in unglaublich komplexen Verhältnissen von Arbeit und Arbeitsmöglichkeiten, Beanspruchungen und Ansprüchen, von Anforderungen, Zwängen und Forderungen. Wir leben in einer so komplexen Welt, das können wir gar nicht alles aufzählen. Und wie lebe ich da als Christenmensch? Wo ist da der Weg, auf den Gott mich stellt? Das ist schier, finde ich, kaum zu beantworten. Wie sieht da ein geheiligtes Leben aus? Wie geben wir darin Gott die Ehre? Paulus ist hier auch wenig ausführlich, aber es blitzt trotzdem etwas durch von einer Sicht auf die Bibel und der Sicht Gottes auf dieses Lebensfeld. Und da muss man erstmal sagen, Gott und die Bibel haben einen unglaublich positiven Blick auf dieses Lebensfeld. Arbeit und Gestalten und etwas tun. Also gemeint ist ja nicht nur berufliche Arbeit. In der Bibel kommt so ein Satz nicht vor, wie, oder so eine Idee nicht vor, das ist so ein notwendiges Übel, damit ich meine Miete zahlen kann. Sondern von Anfang an gehört es zum Menschsein dazu. Und zwar, weil Gott, der Schöpfer dieser Welt ist, der sie so in seine Existenz hineingeliebt und gemacht hat, weil Gott selbst den Menschen sozusagen diese Welt so übergibt, um sie zu gestalten, wie es bei Sölle heißt, als Mitschöpfer. Das ist unsere Würde, unsere Berufung, diese Welt mitzugestalten. Das klingt hier im vorletzten Vers in unserem Bibeltext an, wenn Paulus der Gemeinde sagt, arbeitet und arbeitet mit euren Händen. Im Hintergrund könnte unter Umständen stehen, dass da Christen Menschen sind, die sagen, Jesus kommt morgen wieder, dann lohnt es sich nicht mehr, heute zur Arbeit zu gehen. Das Geld, das ich da verdiene, das reicht sowieso so lange, bis Jesus wiederkommt. Da konzentriere ich mich lieber ganz auf Gott und sonst irgendwas. Das könnte im Hintergrund stehen, unter anderem. Und Paulus sagt, nee, liebe Leute, arbeiten. Macht euch nicht abhängig und also von anderen in diesem Sinne, dass ihr anderen die Last auflegt, für euch zu sorgen zu müssen. Hier merken wir schon, wenn wir dieses Thema mal behandeln und angucken in unserer modernen Gesellschaft, da tun sich Tausende von Fragen auf, die man so kaum beantworten kann. Paulus sagt aber noch was Zweites. Ihr arbeitet mit euren eigenen Händen. Macht euch ruhig die Hände schmutzig. Und da klingt für die antiken Zuhörer was ganz anderes noch auf. In der Antike war nämlich mit der Hand zu arbeiten die allerniedrigste und verpönteste Form von Arbeit. Und dann erzählt die Bibel, Genesis, 1. Mose 2, in der Bibelstunde haben wir das gelesen, Gott macht diesen Garten und dann greift er mit beiden Händen so richtig rein in den Acker, in den Lehm, nimmt da so einen Klumpen raus, so wenn man sich das bildlich vorstellt, nimmt da so einen Klumpen raus und formt daraus den Menschen. Also Gott ist hier der mit beiden Händen hineingreift in das, was zu Paulus Zeiten in der antiken Welt unglaublich verpönt war. Wer gesellschaftlich aufgestiegen war, wer einen höheren Rang hatte, der machte sich nicht die Hände schmutzig. Das war verpönt. Höheren Rangs zu sein, heißt das nicht mehr nötig zu haben. Und Gott greift mitten rein. Was haben wir für einen Gott? Also je höher man im Ranking der damaligen Gesellschaft stand, desto weniger will man arbeiten und vor allen Dingen desto weniger, was man mit seinen eigenen Händen arbeiten musste. Wisst ihr, was ein Banause ist? Also den Begriff kennt ihr wahrscheinlich. der kommt im Griechischen aber genau daher. Ein Banause ist jemand, dem jeglicher Sinn für Kunst und Kultur abgeht. Ursprünglich jemand, der nur mit seinen Händen irgendwie was hinkriegen kann und sich so ein bisschen stümperhaft an der schönen Kunst versucht. Also, um es mal sehr zu verkürzen, jeder Handwerker ist ein Banause, nach diesem griechischen Begriff. Das ist heute ein bisschen was anderes und so, aber da merkt man etwas von dieser, wie wenig man das wertgeschätzt hat. Und die Bibel hat eine völlig andere Sicht auf die Arbeit. Sie spricht von der Würde von Arbeit, weil Gott selbst sozusagen seine Hände schmutzig gemacht hat. Gleich am Anfang, eben in der Schöpfungsgeschichte, erlesen wir von, wie tief er in den Ackerboden hineingreift und daraus das Leben formt. Und das geht eben nicht gut, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Mit dieser Haltung an Arbeit ranzugehen, ist dann eben auch ein Teil dessen, was Paulus ein heiliges Leben nennt. Sich nicht irgendwo zurückziehen, den ganzen Tag irgendwie beten, um das für besser zu halten. Arbeite und entdecke deine Möglichkeiten, weil das deine Würde ist. Du hast Teil an Gottes Schöpferkraft. Gott gibt dir Verantwortung für dich selbst, für andere und für diese Welt. Er macht dich zu einem Menschen, der letztlich nicht in Abhängigkeiten von anderen lebt, sondern selbst gestalten kann und soll. Das ist geheiligtes Leben, in dem ich meine eigene Würde finde. Und dann kann die Arbeit auch das werden, wozu sie dienen könnte, nämlich dir diesen Raum zu geben, wo du dich selbst ausdrücken und entfalten kannst. An dem du an Gottes großem Projekt mitarbeiten kannst, diese Welt zu einem guten, einem gerechten, einem liebenvollen Ort zu machen. Das ist nämlich das, was letztlich Gott selber möchte und besser gesagt, wozu er uns einlädt, zu einem heiligen Leben. Also einem Leben, wo unser Umfeld berührt und verändert wird durch seine Liebe. Und das möchte ich dir am Ende irgendwie noch einmal auch ganz konkret zusprechen. Egal, wo du hingehst, was du konkret machst, wenn du diese Quelle von Gottes Liebe in deinem Leben hast, diese enge Verbindung zu ihm, dann darfst du das wissen und annehmen, dass du heilig bist und dass du in dein Umfeld Heiligkeit hineinbringst. Du bist zu diesem heiligen Leben in engster Verbindung zu Gott berufen, zu einem Leben, das geprägt wird von seiner grenzenlosen Liebe für dich. Vielleicht könnt ihr den Satz mitnehmen. Ich will so leben, dass ich dem ich gehöre, Ehre gebe. Amen.